Ja, heute zweiter Teil der Bibelarbeit zur Jahreslosung. 1. Thessalonicher 5, 21, prüft alles und behaltet das Gute. Und ich hatte schon angedroht, heute eher die herausforderndste Bibelarbeit oder die ausführlichste vielleicht auch, nämlich worum es eigentlich geht. Also der Zusammenhang. Und wer eine Bibel mit hat, könnte schon mal den 1. Thessalonicher Brief aufschlagen. Das ist im Neuen Testament nach den Evangelien, Apostelgeschichte, Römer, Korinther, dann kommt A, E, I, O, U, die U nicht, Galater, Epheser, Philipper, dann die T-Briefe und da ist Thessalonicher der erste, Kapitel 5. Vielleicht zu diesem Brief allgemein. Paulus hat ihn geschrieben und möglicherweise ist es der älteste erhaltene Brief von Paulus, so um 50 nach Christus, könnte er geschrieben sein von Korinth aus. Die Entstehung der Gemeinde wird in Apostelgeschichte 17 beschrieben. Auf seiner zweiten Missionsreise ist das passiert, er war 3 Wochen dort. Und für mich ist das völlig erstaunlich, was die Gemeinde dort in diesen 3 Wochen gelernt hat. Die haben Dinge verstanden, an denen wir heute noch rätseln. Es befand sich dort eine Synagoge, aber die Gemeinde bestand vorwiegend aus nichtjüdischen Christen, also Heidenchristen. Hauptsächliche Themen sind Bekehrung, Heiligung, Versuchung, Verfolgung und vor allem die Endzeit und die Wiederkunft von Jesus. Die kommt in allen 5 Kapiteln vor. Auch vor unserer Jahreslosung die ersten Verse hochinteressant, selber schon prophetisch, was er dort sagt, worauf wir achten müssten, kann jetzt nicht unser Thema sein. Und dann finden wir so ab Vers 12, ja, sowas wie letzte Ermahnungen und Grüße. Und das kann man vielleicht auch so unter Kleckerkram abtun. Das fällt ihm dann noch so ein, das schiebt er dann noch so ein bisschen hinterher. Aber dort hat jeder Satz tatsächlich ein ganz großes Gewicht. Man könnte jeden Satz einzeln gründlich bedenken. Und in den Versen 19 bis 22, das ist der unmittelbare Zusammenhang, da geht es speziell um den Umgang mit dem Heiligen Geist und dessen Wirkungen in der Gemeindeversammlung. Also Thema ist dort Umgang mit dem Heiligen Geist und mit den Wirkungen des Heiligen Geistes in der Gemeindeversammlung. Und diese Sätze, so lesen wir es wahrscheinlich, im Urtext ist Vers 19 bis 22 ein einziger Satz. Und die Satzteile sind nur durch Kommas getrennt. Es handelt sich um 5 Anweisungen, 5 Befehle, die also ganz eng zusammengehören und auch zusammen gelesen werden sollten. Den Geist löscht nicht aus, Prophetien verachtet nicht, sondern prüft alles, haltet fest an dem Guten, meidet das Böse in jeder Gestalt. 5 Befehle, man kann sie in 2 Teile unterteilen. Der erste Teil sagt, was sie nicht tun sollen, und der zweite Teil sagt, was sie tun sollen stattdessen. Wir finden im ersten Teil so eine Art Parallelismus, macht die Bibel häufig. Also 2 parallele Aussagen und die 2. Aussage konkretisiert und spezialisiert den 1. Teilsatz noch einmal. Wir haben sowas ganz häufig auch in den Psalmen zum Beispiel, das ist, ja, machen die Hebräer so. Also, den Geist löscht nicht aus, das Erste, und dazu gehört, und das bedeutet auch, Prophetien verachtet nicht. Das hängt zusammen. Das war, was sie nicht tun sollen, und dann das positiv formulierte, was sie stattdessen tun sollen, also ein Gegensatz im ersten Teil. Das ist ein 3er-Satz. Da ist der 1. Satz wieder die allgemeine Regel und die folgenden 2 Sätze konkretisieren diese Regel noch einmal. Prüft aber alles mit dem Ziel, sage ich jetzt mal, das Gute festzuhalten und das Böse in jeder Gestalt zu meiden. Man hat also mit der Jahreslosung den 3. und 4. Teilbefehl aus einer Einheit von 5 Befehlen herausgelöst. Und so ist die Jahreslosung eigentlich ein amputiertes, verstümmeltes Gotteswort. als solche trotzdem schon wertvoll und bedenkenswert. Nur das, worum es Paulus eigentlich geht, erfassen wir überhaupt nicht, wenn wir das nur so rausschneiden. Und deshalb im Folgenden mal der Versuch, das Ganze zu verstehen. Ich fange an mit Vers 19, den Geist löscht nicht aus. Diese Möglichkeit besteht also. Man kann den Heiligen Geist auslöschen, sodass er nicht mehr wirkt. Diese Möglichkeit haben wir. Gottes Geist ist das, was von Gott jetzt auf der Erde wirkt, sage ich mal verkürzt. Ja? Gott Vater ist im Himmel, wir beten Vater unser im Himmel. Jesus ist auch im Himmel, ist Himmelfahrt feiern wir das. Und wenn wir jetzt Gott auf der Erde erleben wollen und tatsächlich persönlich erfahren wollen, haben wir es immer mit dem Heiligen Geist zu tun, immer. Und wenn er nicht wirkt, ist alles nur noch Theorie. Deswegen ist er so wichtig. Zu Pfingsten kam er war als Feuer zu sehen. Und Feuer kann man am Brennen erhalten, man kann es ernähren, man kann Holz nachlegen oder Brikett, man kann es auch anfachen und vergrößern durch ein bisschen Luft und so. Man kann aber auch Feuer unterdrücken oder zähmen, hemmen, ihm die Nahrungsgrundlage entziehen, sodass es sich erschöpft und am Ende erlöscht. Man kann es ersticken und löschen. Und genau davor warnt Paulus, macht das bitte nicht. Man kann also den Geist Gottes auslöschen, unterdrücken, dämpfen, unwirksam machen, zum Verschwinden bringen. Diese Macht haben wir. Das Gegenteil davon, also den Geist nicht zu löschen oder zu hindern, finden wir in 1. Timotheus 1,6. Dort schreibt Paulus an dem jungen Mitarbeiter, ich erinnere dich, dass du die Gabe Gottes erwächst. Erwecken? Erwächst, die in dir ist durch Auflegung meiner Hände. Und für erwächst, sagt der Urtext, ein Wort aus drei Silben, Anna, Zo, Pyren. Anna wieder, Zo ist lebendig, Pyren ist feuern. Wieder lebendig befeuern. Erinnere dich, dass du die Gabe, die du hast, wieder lebendig befeuerst, also wieder entflammst, anfachst, die glimmende Kohle zur Flamme entfachen, die Flamme verstärkst und neu belebt. In unserer Kirche beobachte ich zwei merkwürdige Haltungen dem Heiligen Geist gegenüber. Die erste Haltung nenne ich fatalistisch. Fatalistisch heißt, es ist Schicksal, da kann man nichts machen. So. Ein beliebter Spruch über den Heiligen Geist ist in kirchlichen Kreisen, der Geist weht, wo er will. Das ist angelehnt an Johannes 3,8, hat aber dort einen völlig anderen Zusammenhang und Sinn. Auch dort haben wir wieder was rausgeklaut und völlig verdreht, macht aber nichts. Der Geist weht, wo er will, heißt sehr praktisch, wenn jemand das so zitiert, na, bei uns weht er gerade nicht und da kann man auch nichts machen. Beziehungsweise wir machen ja alles aus eigener Kraft und eigenem Können und nach eigenem frommen Gutdünken. Die andere Haltung nenne ich magisch. Wir behaupten, jemand, der mit der richtigen Formel 3 Tropfen Wasser auf den Kopf gekriegt hat, also im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft wurde, der hat den Heiligen Geist und ist Gottes Kind und kommt in den Himmel, alles für immer klar. Auch wenn man nichts davon sieht und spürt, der Heilige Geist ist da und wirkt. Man muss sich nicht weiter darum kümmern, der ist gegeben. Oder wenn wir unsere Veranstaltungen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes beginnen, dann ist er auch da und wirkt, auch wenn man nichts davon merkt. Beide Haltungen, sowohl die fatalistische wie die magische, bewirken, dass wir sozusagen im linken oder im rechten Straßengraben unterwegs sind oder in beiden gleichzeitig, aber eben nicht auf der Straße. Das ist nebenbei gesagt recht mühsam. Könnte man versuchen, im Straßengraben zu fahren oder auch nur zu laufen. Vor allem aber heißt es, dass wir nicht auf dem biblischen Weg sind, Jesus hinterher. Und wir legen so dem Heiligen Geist Hindernisse in den Weg oder wir löschen ihn, ersticken ihn. Es ist ja richtig, dass der Heilige Geist unverfügbar ist, wie der Wind. Aber schlimm ist, dass wir für ihn oft unverfügbar sind. Denn er will über uns verfügen. Und dem können wir uns öffnen oder verschließen. Ich sage gern, es geht gar nicht zuerst darum, dass wir den Heiligen Geist haben, sondern dass er uns hat. Dass er uns hat. Der Heilige Geist wurde etwa im Jahr 33 zu Pfingsten ausgegossen. Das feiern die Kirchen bis heute als ein Heilsereignis. Und irgendwas ist hier komisch. Ich weiß nicht, wem das schon mal aufgefallen ist. Karfreitag feiern wir, dass Jesus für uns gestorben ist, aber kein Passionslied singt, bitte Herr Jesus, stirb für uns, sondern die danken dafür. Wir feiern Ostern, dass Jesus auferstanden ist, aber kein Osterlied bittet, Herr Jesus, bitte steh für uns von den Toten auf, sondern sie danken, dass Jesus auferstanden ist und bekennen das. Bei Pfingsten ist das völlig anders. Dort bitten nahezu alle Pfingstlieder, bitte komm, Heiliger Geist, oder Herr, sende deinen Geist. Und er scheint nie zu kommen, denn wir singen es alle Jahre wieder. Das ist komisch. Der Heilige Geist wurde ausgegossen auf die Erde seit Pfingsten und wir haben Verantwortung, ihn zu empfangen, ihn sich entfalten zu lassen, uns von ihm anzünden zu lassen, erfüllen zu lassen, oder wir können ihn auch traurig machen, betrübt machen oder gar auslöschen und fortschicken. Und letzteres haben wir in der Kirchengeschichte weitgehend geschafft. Die Lage der ersten Christen war dort eine völlig andere als unsere. Der Geist war über sie reichlich ausgegossen, lesen wir. Sie lebten in seiner Fülle, sie haben Austeilungen des Geistes empfangen, sie haben die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt und was man da alles lesen kann. Und so blieb es nur noch ihre Aufgabe, das Feuer am Brennen zu halten oder dem Heiligen Geist Raum zu lassen. Und deshalb die Mahnung, ihn eben nicht zu dämpfen oder zurückzudrängen oder auszulöschen. In Galater 3 schreibt Paulus mal was Ähnliches oder er wirft den vor, ihr habt es im Geist begonnen, also in der Kraft und mit Gott zusammen. Und jetzt wollt ihr es im Fleisch aus euren natürlichen Ressourcen vollenden, aus eigener Kraft. Leute, das geht schief. Hier ganz ähnlich. Ich kann mich noch an mein erstes inneres Bild erinnern, das mir vor Augen stand. Manchmal redet Gott so, ich muss das auch erst lernen, dass das so ist. War übrigens auf einer Taubblindenrüstzeit, einer der frühen, noch DDR-Zeiten. Karl-Marx-Stadt hieß der Ort damals, jetzt Chemnitz, Magdalenenstift. Ich glaube, ich habe euch da kennengelernt oder so ähnlich. Und ich bin da so unten im Hausflur auf der Treppe. Und mir steht plötzlich was vor Augen. Ist übrigens typisch, wenn Gott redet, meistens überraschend, also nicht, wenn man es plant. Und meistens zu einem Thema, was man gerade nicht auf dem Schirm hat. Dann ist es schon mal Kennzeichen, dass es von Gott sein könnte. Ich sah so was wie ein großes Kirchengebäude vor mir von innen, also wie so eine gotische Kirche. Wusste aber, es geht nicht um ein Gebäude. Die Kirche war leer, das heißt, es waren unten Bänke und es war Altar und Kanzel, alles. Aber vor allem war Luft drin, wie das an Kirchen halt so ist. Und trotzdem stand die, also die fiel nicht ein. Das Dach kippte nicht ab, das Gewölbe ist hoch und die Wände blieben stehen, alles. Ganz normal, würden wir sagen. Aber dann kamen Leute und fingen dort an, alles abzustützen. Die haben überall Balken eingezogen, nach quer und nach oben, ich sag mal so einen halben Meter Abstand, alles mit Säulen zuzumachen, damit diese kostbare Kirche ja nicht einfällt. Und so hatten sie alles abgestützt und das Ding war voll vergittert, kann man sagen. Wie ein Gefängnis, man kam kaum noch durch, alles voll Balken abgestützt. Und dann kamen Leute und sagten, das brauchen wir doch alles nicht, die Kirche steht auch so, und fingen an, dort Balken rauszuziehen. Woraufhin die Ersten in völlige Angst und Panik gerieten, weil sie dachten, unsere liebe Kirche stürzt jetzt ein, wenn ihr das rauszieht, das dürft ihr doch nicht. Ende des Bildes. Könnte das ein Hinweis darauf sein, wie wir das oft machen, dass wir meinen, aus eigener Kraft alles, was Gott tun will, abzustützen, abzusichern und zu organisieren, dass das ja schön seine Ordnung hat und ja nichts schiefgehen kann. Könnte das in unserer Mentalität liegen, vielleicht sogar der Deutschen besonders? Es scheint so zu sein, dass das in der Kirchengeschichte doch geschehen ist, dass der Heilige Geist oder sein Wirken immer mehr zurückgedrängt wurde, sodass er und seine Gaben uns heute mehr oder weniger fremd geworden sind. Jedenfalls, ich sage mal so, in normalen kirchlichen Kreisen. Es gibt andere, wo das lebendig ist, aber so im Normalfall. Werner de Boer schrieb in seinem Kommentar zum ersten Thessalonicher Brief, Heiliger Geist ist Feuer. Wissen wir das überhaupt noch? Die wir in der reinen Lehre das wesentliche Merkmal der rechten Kirche sehen und die gemäßigte Temperatur in ihr so lieben. Luthers instinktive und leidenschaftliche Abneigung gegen alles Schwärmertum, die seine Begegnung mit allerlei schwierigen Bewegungen der Reformationszeit noch schwieriger und negativer werden ließ, hat die Sorge vor Schwärmerei zu einem Grundzug evangelischen Kirchentums gemacht. Wo immer ein Feuer auflodert, fürchten wir sofort den unheilvollen, das Haus der Kirche gefährdenden Brand. Darum gehört es zu dem Typischen der evangelischen Kirchengeschichte, dass neue Bewegungen in ihr nie fröhlich begrüßt, sondern stets erst einmal beargwöhnt und bekämpft worden sind. An der Feuernatur des Geistes kann man nichts ändern, und Feuer will und muss brennen. Verkennt man das, so erhält man jenen Heiligen Geist, dessen Dasein nur noch dogmatisch behauptet, von der Gemeinde aber nicht mehr lebendig und unwiderleglich erfahren wird. Ein typisches Beispiel dafür ist die Lehre vom Geistempfang bei der Säuglingstaufe. Von irgendwelchem Brennen ist bei dem getauften Kind nichts zu merken. Flamme, Licht und Kraft ist nicht da. Aber nach bestimmten Schriftworten muss der Geist durch die Taufe da sein, also ist das Feuer da, auch wenn nichts brennt. Nebenbei gesagt, es gibt keine Stelle in der Bibel, die sagt, dass wir durch die Wassertaufe den Heiligen Geist empfingen. Lest es bitte durch, ich gebe euch 1000 Euro, wenn ihr eine Stelle findet. Also man kann den Geist traurig machen, sagt die Bibel an einer anderen Stelle, oder ihn auslöschen, indem man ihm zum Beispiel mit Misstrauen begegnet und ihm nicht gehorcht, oder indem man ihn und sein Wirken, seine Gaben ignoriert oder gar zurückdrängt, indem man es nicht zulässt bei sich selber oder verbietet bei anderen in der Gemeinde. Ich kenne sowas, dass es in der Gemeinde nicht vorkommen darf. Oder auch, dass man ein offensichtliches Wirken Gottes durch seinen Geist als dämonisch oder satanisch bezeichnet und bekämpft und ablehnt. Dort begibt man sich in eine Gefahr, muss ich mal sagen, nämlich, dass man dem nahe kommt, was Pharisäer und Schriftgelehrte mit Jesus mal gemacht haben, als sie ihm vorwürfen, du treibst den Dämon durch den Oberteufel aus. In diesem Zusammenhang spricht Jesus von der Sünde gegen den Heiligen Geist. Damit ist nicht zu spaßen unbedingt. Man kann den Heiligen Geist in sein Feuer ersticken oder auslöschen, indem man Begeisterung über Gott oder Enthusiasmus, Leidenschaft für Gott, Eifer dämpft, erstickt, verspottet, nicht zulässt. Oder auch, indem man das Wirken des Heiligen Geistes durch menschliche Methoden ersetzt. Da bin ich wieder bei dem Bild so ein bisschen. Dazu gehört auch, sage ich jetzt mal, die Psychologisierung unserer Gemeinden, Kirchen und Werke. Ich habe intensive kirchliche Weiterbildungen genossen, die in ihrer Methodik weitgehend von einer bestimmten Art Psychologie bestimmt waren und von gewissen gruppendynamischen Prozessen. Und mein Eindruck war dort sehr stark auch eindeutig, dass damit der Heilige Geist regelrecht ausgeschlossen wurde. Die Bibel sagt, Fleisch und Geist, mit Fleisch meinst du so unsere alte Natur, was wir von Natur aus sind und können und wo auch die Sünde so ihren Platz und ihren Raum hat. Fleisch und Geist sind einander entgegengesetzt und kämpfen gegeneinander. Und die Bibel sagt dazu, das Fleisch gehört ans Kreuz, das sollte mit Jesus mitgekreuzigt werden. Und viele, nicht alle, aber viele psychologische Richtungen streben genau das Gegenteil ein. Sie liefern das Fleisch nicht ans Kreuz, sondern sie veredeln es. Sie versuchen es aufzumotzen, dass wir damit besser zurechtkommen und unsere eigenen Sachen da noch steigern können. Also, viele Methoden heute veredeln das Fleisch, statt es ans Kreuz zu geben und Erneuerung durch Gottes Geist zu suchen. Und das ist der Tod von Gemeinden, Gemeinschaften, Kirchen und kirchlichen Werken. Und ich sage mal dazu, das lässt sogar Bewegungen geistlich absterben, die einmal durch Erweckung ins Leben gerufen worden sind. Das ist sehr tragisch, aber kann man sehen. Ich will jetzt auf Namen verzichten, aber es ist manchmal irritierend. Man hindert das Wirken des Heiligen Geistes, indem man insgesamt einen menschenzentrierten Ansatz verfolgt. also vom Menschen ausgeht und seinen Bedürfnissen und dann gucken kann, wie man spirituell dem ein bisschen helfen kann, dass das Menschsein ein bisschen besser gelingt. Das ist weitgehender Ansatz der großen Kirchen, was ich noch wahrnehme. Ich höre kaum noch was anderes. Also menschenzentrierter Ansatz, statt dass Gott die Mitte, Ausgangspunkt und Ziel ist. Und man kann das Feuer des Geistes löschen, indem man die Abhängigkeit von Gott ablehnt oder reduziert oder gar nicht kennt. Wie gesagt, es Wind, ja, ich kann den nicht selber produzieren, ich kann mich nur in den Wind stellen und ihn nutzen und mich dann von ihm hochtragen lassen und seine Kraft nutzen. Es ist leichter, das alles selber zu organisieren und sich von menschlichen Ressourcen aller Art abhängig zu machen. Und damit dränge ich den Geist raus. Ich brauche ihn auch nicht mehr. Ich kriege das selber hin, ich habe es ja studiert, gelernt, ich weiß, wie es geht. Punkt. In einem Kommentar zur Stelle las ich, den Geist auszulöschen bedeutet, sein Werk in unserer Mitte zu verhindern, zu begrenzen oder zu unterdrücken. Traditionen löschen den Geist aus. Menschliche Regeln und Vorschriften im Gottesdienst löschen den Geist aus. Uneinigkeit löscht den Geist aus. Kalte Blicke, verächtliche Worte, mit jemandem nicht reden und gewollte Missachtung tragen erheblich dazu bei, den Geist auszulöschen. Das gilt auch für lieblose Kritik. Noch etwas möchte ich erwähnen, was das Feuer des Heiligen Geistes einschränken kann oder ersticken, gar löschen. Das ist eine ungute oder mangelhafte Fehlerkultur. Überrascht jetzt vielleicht. Aber manche haben eine große Angst, Fehler zu machen oder Fehler zuzulassen. Und die Angst ist so groß, dass sie in sich und in anderen alles blockieren, was da kreativ oder auch von Gott her mal losgehen könnte oder auch sollte. Aber nur der Heilige Geist oder Gott ist perfekt, wir selber nicht. Wir müssen es auch nicht sein, die Stelle ist schon besetzt. Also wir müssen dort Gott an der Stelle mal nicht nachahmen. Gott ist perfekt, sein Geist auch, wir nicht, müssen es auch nicht sein. Und wir dürfen darauf vertrauen, wo der Heilige Geist wirkt, ist immer Gutes dabei, sagt der Paulus hier, das Gute haltet fest. Also es ist mit drin. Und dieses Gute gilt es jetzt zu erkennen und zu herauszufiltern, anzuerkennen und vielleicht zu verstärken, zu ermutigen. Ich will sagen, wo Menschen am Werk sind und Gottes Geist durch Menschen wirkt, und er tut es selten anders, werden immer auch Fehler passieren. Aus denen dürfen wir lernen. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Vielleicht lernt man aus Fehlern ja mehr als aus dem, was man richtig gemacht hat, was gelungen ist. Habt ihr vielleicht schon erlebt, dass man aus Fehlern am meisten lernt. Und Gemeinden dürfen und sollten ja müssen fehlerfreundlich sein. Wer denn sonst? Wenn wir in den Evangelien lesen, da hatte Jesus nie ein Problem mit Sündern oder Versagern oder Leuten, die Fehler gemacht haben und die sich dessen vielleicht sogar noch bewusst waren. Den hatte er nie ein Problem, die hatte auch nie kritisiert, ich wüsste keine Stelle oder kaum. Problem hatte er mit den Leuten, die meinten, alles richtig zu machen, vielleicht nur sie richtig zu machen, also mit den Selbstgerechten, mit denen ist er regelmäßig zusammengerauscht und gab es auch keine Einigung. Ich denke, dass es heute noch ähnlich ist, übrigens. Also wir dürfen Fehler machen. Wir beobachten in der Politik und auch in der Wirtschaft, dass wenn Leute dort einen schwerwiegenden Fehler gemacht haben, werden sofort abgesägt. Entschuldigung. Wenn jemand seinen Fehler einsieht und daraus lernt, ist er viel qualifizierter als Leiter als alle anderen. Das heißt, er müsste befördert werden, nicht abgesägt. Denkt mal drüber nach. Also wenn er einsichtig ist, wenn er uneinsichtig ist, was anderes. Aber aus Fehlern lernt man am allermeisten und der Gemeinde müsste eigentlich dort Vorbild sein, dass man Fehler machen darf und dass man vielleicht mal was für das Wirken des Geistes gehalten hat, wo man merkt, nee, das war bloß mein frommes Ich. Okay, hast du viel gelernt. Und dann mach weiter. Ja? Wir dürfen Fehler machen und weil wir eben Fehler machen, deshalb sind ja auch Prüfungen unumgänglich. Deswegen steht der ganze Salat ja hier. Und genau deshalb die Jahreslosung, sonst braucht man die gar nicht. Also schauen wir ein bisschen weiter. Vers 20, Prophezeiungen oder Prophetien, prophetische Rede, Weissagung, es bedeutet alles dasselbe. Im Griechischen steht Prophetia. Verachtet nicht, achtet nicht gering, behandelt nicht geringschätzig, wörtlich haltet nicht für nichts. Das Wort hat eine sehr starke Betonung, etwas für absolut nichts ansehen oder mit Verachtung behandeln, herabsehen. Wieder, für die Christen in Thessaloniki waren Prophetien offensichtlich so alltäglich und so normal. In jedem Gottesdienst, wo sie sich trafen, überall gab es diese Prophetien, dass die Gefahr bestand, gar nicht mehr darauf zu hören und das zu verachten, gering zu schätzen. Kann auch sein, dass der Missbrauch dieser Gabe oder die Ausübung dieser Gabe durch problematische Personen, das gibt es, auch die Gefahr der Geringschätzung mit sich brachte. Und wieder ist die Lage in unserer Landeskirchen oder katholischen Kirche auch im krassen Gegensatz dazu. Also da wissen normale Gemeindeglieder in der Regel nicht mehr, was Prophetien überhaupt sind, geschweige denn, dass sie so etwas erleben. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu indiskret ist, wenn ich hier mal frage, wer kennt das, dass in Gottesdiensten oder wenigstens Gebetskreisen Prophetien geäußert werden. Vielleicht hat jemand Mut, sich zu melden. Kennt das jemand? Einige. Das ist schon fast mehr als der Durchschnitt. Also, dass es Wirkungen des Heiligen Geistes gibt, die in der Bibel stehen, dass es die auch heute geben könnte, ist tatsächlich vielen unbekannt. Und wenn jetzt plötzlich Christen kommen und sagen, wir erleben das, dann wirken diese Leute auf die meisten wie, die kommen vom Mars oder irgendwas. Was haben denn die jetzt hier auf einmal? Wenn es gut geht, haben sie dafür bloß kein Verständnis. Wenn es nicht so gut geht, haben sie bloß noch Spott drüber übrig und ziehen drüber her. Habe ich schon öfter erlebt, sogar unter Pfarrern. Und da sind wir dabei, den Geist auszulöschen. Paulus dagegen schreibt, verachtet es nicht. Das kann also Spott und Ablehnung bedeuten oder dass man lästert drüber oder als Werk des Teufels bekämpft und es ablehnt. Es kann sein, auch man hat damit problematische Erfahrungen gemacht und die gibt es leider, gar nicht so selten. Also Prophetien waren einfach falsch, sind überhaupt nicht eingetroffen oder haben nur Verwirrung und Spaltung hervorgerufen. Die sogenannten Propheten waren eher Probleten, also problematische Menschen, schwierige. Das gibt es. Und dann hat man den Kanal voll davon und lehnt es alles ab. Irgendwo verständlich, nachvollziehbar und trotzdem falsch. Ist tatsächlich so auch in der Kirchengeschichte passiert, Anfang des 20. Jahrhunderts und ähnlich. Prophetien verachten, dazu gehört weiter, dass man eben Propheten oder solchen Eindrücken im Gottesdienst oder anderen Treffen keinen Raum gibt, dass nichts davon weitergesagt werden darf. Und wenn schon, dass man es nicht hört oder das Gehörte nicht beachtet, sondern missachtet, links liegen lässt, ignoriert, vergisst. 1. Thessalonicher 5 ist es so, als ob Paulus sagen würde, indem ihr die Äußerungen der Propheten unter euch gering schätzt, setzt ihr das Werk von niemand Geringerem als dem Heiligen Geist herab und ihr löscht sein Feuer, löscht ihn aus, ihr erstickt sein Wirken unter euch. Aber vielleicht sollten wir erstmal schauen, was Prophetien, Weissagungen, prophetische Rede überhaupt ist. Im Griechischen, wie gesagt, Prophetia, deswegen rede ich am liebsten von Prophetie. Das ist eine von Gottes Geist inspirierte Rede. Jemand hat etwas von dem empfangen, was auf dem Herzen Gottes ist oder wie Gott etwas sieht oder was Gott zu einem bestimmten Thema sagt und gibt es weiter. Das kann sich auf die Gegenwart beziehen, auf die Vergangenheit, wo noch was zu klären ist oder zu lernen ist oder auf die Zukunft. Jesus hat oft als Prophet gesprochen. Er hat gesehen, was in Menschen ist, er hat die Lage sofort durchschaut oder hat auch in die Zukunft mal sich geäußert. Er wurde von anderen auch Prophet genannt. Prophetie ist eine der wichtigsten Gaben, erklärt Paulus in 1. Korinther 14. Man sollte sich danach ausstrecken. Für Paulus gehören Prophetien in jeden Gottesdienst. Dabei geht es jetzt nach Abschluss des Neuen Testamentes nicht um neue Offenbarungen, sondern darum, dass die Offenbarung der Bibel neu klar wird, aktuell und konkret wird. Also es leuchtet auf, was in einer bestimmten Situation jetzt biblisch dran ist und gilt. Ich muss sehr klar sagen, wer aufgrund von Prophetien neue Lehren, neue Dogmen einführt, wird zum Sektengründer. Das gab es immer wieder und haben wir bis heute. Das ist jetzt nicht gemeint, sondern heute kann Prophetie nur Aktualisierung und Konkretisierung der Bibel sein. Die Bibel ist dann schließlich ein dickes Buch. Ja? Und was gilt denn jetzt heute? Seid still und macht nichts oder macht endlich los? Oder es steht beides in der Bibel an bestimmten Stellen. Also was ist denn jetzt hier dran? Also das weiß ich davon noch nicht, dass ich dieses Buch habe und lese. Was ist Gottes Wort zur Lage jetzt? Was will Gott jetzt? Was sieht er? Was müssen wir jetzt von ihm her wissen? Was will Gott tun? Was haben wir zu tun? Worauf haben wir uns einzustellen? Der Heilige Geist ist von Natur aus ein prophetischer Geist, sagt die Bibel. Das hat Petrus zu Pfingsten schon erklärt. Das sagt er, erfüllt sich, eure Töchter und Söhne werden weissagen und so weiter. Er redet von Anfang an von Prophetien und wir haben das bis in die Offenbarung hinein durchgehend. Da ist 7-mal von denen die Rede, die das Zeugnis von Jesus haben. Das sind die, die dann am Ende bei Gott ankommen und die Durchblick haben. Und es wird an anderer Stelle erklärt, das Zeugnis Jesu ist der Geist der Prophetie, nichts anderes. Also dieser prophetische Heilige Geist, der uns zeigt, wie Gott etwas jetzt sieht. Wir dürfen erwarten, dass Gott redet. Und wir brauchen das. Wir brauchen das. Und wir brauchen das nicht weniger, als es die Menschen der Bibel gebraucht haben. Wir sind nicht weiter als sie, meiner Meinung nach. Sondern wir sind genauso wie die Menschen aller Zeiten auf Gottes Reden angewiesen. Bestimmte Kreise lehren heute, Gott redet nicht mehr, außer durch sein gedrucktes Buch. Und deshalb sagen sie, haben diese Gaben des Geistes nach Fertigstellung dieses Buches nichts mehr zu sagen und haben aufgehört. Kann ich nur sagen, es gibt keine biblische Begründung dafür, dass das so wäre. Und auch die Erfahrungen durch 2000 Jahre Kirchengeschichte widerlegen das. Und wir müssten dann vieles aus dem Neuen Testament streichen, wenn das so wäre, weil es keine Bedeutung mehr hat. Auch die Jahreslosung müssten wir streichen, weil wenn Prophetie nicht mehr vorkommt, brauchen wir die nicht mehr. Denn es geht in erster Linie, ich sage nochmal, um das aktuelle, lebendige Wirken des Heiligen Geistes, dass wir trotzdem prüfen müssen, ob es nur der Geist ist oder ob sich Menschliches oder anderes untermischt. Ich komme da noch drauf. In einem Kommentar zu unserer Stelle heißt es, es bleibt doch und muss bleiben bei der Erfüllung der Joel-Verheißung durch Pfingsten. Eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Jünglinge sollen Gesichter, das heißt Visionen sehen und eure Ältesten Träume haben. Es muss bleiben bei dem Sehnen eines Mose schon. Wollte Gott, dass alle im Volk des Herrn Propheten wären und der Herr seinen Geist auf alle kommen ließe. Das war Sehnsucht im Alten Testament. Petrus sagt, jetzt ist es gekommen, was Mose wollte. Und das sollte Standort in der Gemeinde sein. Trotz aller schweren und bitteren Erfahrungen der Gemeinde Gottes bis in unsere Tage muss es dabei bleiben. Geistesfeuer muss brennen und seine Flamme senden. Sonst haben wir nur noch erstarrte Lava, aus der Theologen ihre Lehrstücke fertigen. Ich sage, diese Behauptung, Prophetie und die anderen Geistesgaben haben aufgehört, ist auch eine Form der Verachtung von Prophetie. Eine Geringschätzung, ein für nichts halten vom Wirken des Heiligen Geistes heute. Ich sage nochmal, Gott ist kein stummer Götze. Die Bibel sagt immer wieder, er redet und er lebt. Und Jesus sagt mal an einer Stelle, was jedes Schaf kann, sollte auch jeder Christ können, nämlich die Stimme von Jesus hören und sie unterscheiden von anderen Stimmen. Die Schafe erkennen tatsächlich die Stimme ihres Hirten. Das kann man nachprüfen. Gibt es Experimente. Unterscheiden es auch. Meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus. Und Stimme ist nichts Geschriebenes. Okay? Also Stimme ist, was ihr jetzt gerade wahrnehmt. Und wenn wir die Stimme von Jesus oder die Stimme Gottes hören, ist es immer ein Wirken des Heiligen Geistes. Immer. Auch wenn wir die Bibel lesen und plötzlich merken wir, dieses Wort gilt jetzt für mich und meine Lage. Jetzt hat Gott durch die Bibel mein Problem beantwortet. Ist das ein Wirken des Heiligen Geistes, weil er dieses Wort jetzt nimmt und das in unser Herz transportiert und sagt, das ist jetzt für dich, nimm das und lebe draus. Ist vielleicht auch die häufigste Art, wie Gott redet. Ist ja schon okay, wenn jemand sagen kann, dieses Bibelwort gilt jetzt in diese Lage hinein. Da ist ja schon mal fast alles gewonnen. Ja, also damit fängt es ja an. Und manchmal sagt Gott etwas, was auch für andere von Bedeutung ist oder nur für andere. Und damit beginnt Prophetie. Die gibt es auf ganz verschiedenen Ebenen. Auf der Ebene der Seelsorge etwa. Ist dort ganz wertvoll, auch recht häufig. Man kann sonst wie rätseln, wo der Kern des Problems liegt. Wenn Gott ein prophetisches Licht gibt, bist du sofort dort und hast die Lösung. Sofort. Gibt es auf der Ebene der Familie vielleicht, der Gemeinde oder eines Ortes, der Kirche, des Landes, der Welt? Wie kann sich das zeigen? Das Häufigste vielleicht, dass man, wir sagen dann, Gott gibt einen Eindruck. Man hat ein Wort oder einen Satz. Und wenn man dann gehorsam ist und sich traut, dieses Wort oder den Satz ausspricht, merkt man, dass noch anderes nachkommt. Und plötzlich sagt man etwas, wo man merkt, ich habe mir das nicht ausgedacht, wollte ich gar nicht. Manche sind erschrocken, was sie gesagt haben. Und können es gar nicht glauben, dass es jetzt kam. Oder es taucht so ein inneres Bild in Gedanken auf, wo man merkt, nee, ich habe jetzt doch gerade nicht dran gedacht. Offenbar bedeutet das was, und wenn man dem mal nachgibt, dann merkt man, Gott zeigt dort was oder fängt an zu reden und macht mir was deutlich. So geschieht es wahrscheinlich am häufigsten. Es kann auch offene Visionen geben, also dass man was wie auf einer Kinoleinwand sieht, so sehr real, sehr lebendig, aber die anderen neben einem sehen es halt nicht. Das ist kein Zeichen von Schizophrenie in dem Fall, sondern da zeigt Gott etwas. Und das kann bis hin zu gehen zu ekstatischen Erfahrungen oder Entrückungen in eine ganz andere Welt und Wirklichkeit hineingenommen zu sein. Die Bibel redet von Ekstasis an manchen Stellen. Ekstase. Petrus hatte sowas mal, als er auf dem Dach war und Hunger hatte und dann sieht er so ein Tuch vom Himmel kommen, aller Viehzeug drin und Gott sagt, nimm das und er sagt, nee, mach ich nicht. Und so, da war er völlig in diese Wirklichkeit hineingenommen. Paulus hat solche Erfahrungen gemacht, dass er im Himmel da mal war und konnte gar nicht sagen, war mein Körper auch dort oder nicht, konnte es gar nicht einordnen. Offenbarung des Johannes ist so entstanden und so weiter. Es kann prophetische Träume geben, dass man einen Traum in einer Klarheit hat, wo man merkt, jetzt verarbeitet nicht nur die Seele meinen Alltag und meine Vergangenheit, sondern es redet Gott. Ich hatte das bisher nur einmal in meinem Leben und habe dadurch aber eine entscheidende Wegweisung erfahren. Andere haben das häufiger. Die Art der Offenbarung hat nichts mit ihrer Wichtigkeit zu tun. Also wenn jemand, ich sag mal, so eine völlige Entrückung erlebt und ganz stark Gott ihn sozusagen anbrüllt, dann hat es nicht zu bedeuten, dass der besonders geistlich ist, sondern vielleicht eher, dass er so verstockt ist, dass Gott zu solchen kraftvollen Mitteln greifen muss, damit das Kerl es auch noch kapiert. Also wenn Gott etwas ganz zart nur gibt im Geist, kann das genauso wichtig sein und kostbar und genauso geistlich. Das wollen wir nicht gegeneinander ausspielen. Es ist auch verschieden, wie Gott mit uns umgeht und welche Art er wählt, um mit uns zu reden. Häufig muss dann das Geschaute ausgelegt werden. Also was bedeutet das jetzt? Vorhin bei dem Bild, es ging nicht um Kirchenbau oder irgendwas. Es ging um was anderes. Es ging um Gemeinde. Es ging um den Leib Christi. Ja? Und dann muss es noch angewendet werden. Was mache ich damit? Auch da passieren leider viele Fehler, dass die Offenbarung richtig ist, aber ich verstehe sie falsch und mache das Falsche damit. Gibt es einen Haufen Probleme, wäre extra Thema, schaffen wir jetzt nicht. Aber muss man unterscheiden, deshalb auch Prüfungen. Propheten im Neuen Testament sind eher Hervorsager als Vorhersager. Das heißt, sie bringen mit ihrem Reden etwas hervor. Sie bringen etwas in Gang, sie setzen etwas in Gang, sagen, Leute, dort geht's lang, jetzt habt Mut und bewegt euch dort mal hin. Hervorbringen. Also sie ermutigen, sie trösten, sie ermahnen, sie korrigieren von Gott her und zu Gott hin. Und so sind Propheten Menschen, die oft sagen können oder sogar sagen müssen, so spricht der Herr und dann kommt was. Man sollte da ein bisschen bescheiden sein, ob man es wirklich der Herr spricht. Man kann auch sagen, ich habe den Eindruck, Gott sagt, wäre angemessener, dann macht man es leichter, auch die anderen zu prüfen. Aber es ist ein Reden Gottes. Und da können natürlich auch Voraussagen für die Zukunft enthalten sein. Und Prophetien nicht zu verachten, dazu gehört nun, sie einer Prüfung zu würdigen und das Gute daraus zu behalten. Und ehe wir jetzt einschlafen, spiele ich erstmal ein Lied vor, in der Hoffnung, dass das klappt. Muss aber gucken, wie ich das jetzt hinkriege. Also jetzt zur Jahreslosung selber. Alles aber prüft, das Gute haltet fest. Vers 21. Wir schätzen Prophetien gerade nicht richtig, wenn wir uns ihnen blind unterwerfen. Und wir schätzen das Wirken des Heiligen Geistes gerade nicht richtig, wenn wir es uns nicht ganz genau anschauen. Und das führt in eine Spannung hinein, gebe ich zu. Wir wollen und sollen Gottes Wirken, Gottes Geist nicht verachten, nicht löschen. Und doch müssen wir die Echtheit prüfen. Und diese Spannung dürfen wir nicht auflösen, sondern müssen sie fruchtbar machen. Und es gibt immer wieder Versuche, diese Spannung aufzulösen. Oder wir machen das in der Praxis oft. Die eine Variante ist, es wird nicht geprüft. Also weil man ja den Geist nicht löschen will und nicht einschränken will, lässt man alles zu, was da oben gesagt wird von irgendjemandem, weil man ja Angst hat, irgendwie das anzugreifen oder in Frage zu stellen. In dieser Gefahr stehen vor allem, wie sage ich jetzt mal, Charismatiker und Pfingstler, die sehr in diesen Gaben leben. Der Versuch 2, danach Lehre einiger, diese Gabe heute gar nicht mehr auftreten, werden sie alle als unecht und von unten abgelehnt, da ist man auch ganz schnell fertig. Ja? Und dann prüft man und sagt, es ist unecht. Der echte Weg geht zwischen Geringschätzung und Überschätzung mitten hindurch. Zwischen Geringschätzung und Überschätzung mitten hindurch. Wir dürfen weder aus Angst vor Schwärmerei den Geist ständig löschen, noch alles, was geistlich aussieht und fromm klingt und lebendig wirkt, annehmen, ohne es geprüft zu haben. Wir haben zu prüfen. Und zwar wohlwollend, um das Gute, das Edle, Gesunde festzuhalten und weiter zu bewegen. Dass wir zu prüfen haben, hängt zusammen erstens mit unserer Fehlbarkeit, zweitens mit dem möglichen Wirken anderer Geister und Mächte und drittens mit unserer Würde. Erstens, wir können uns irren und auch Propheten können irren. Irren ist menschlich. Und nicht jeder Prophet, der mal irrt und daneben liegt, ist deswegen gleich ein falscher Prophet. Bitte seid nicht so unbarmherzig. Auch ein wahrer Prophet kann sich mal irren. Es geht um Prüfung der Prophetien. Also wir sind Menschen und können irren und Gott plant das sogar ein. Er ist Realist. Ein zweiter Grund, weshalb Prüfungen notwendig sind, wo immer Gott Weizen sät, sät der Teufel halt sein Unkraut, sagt Jesus schon. Wo immer Gott eine Kirche gründet, errichtet der Teufel eine Kapelle daneben. Wo der Heilige Geist bestimmte Menschen befähigt, Wunder zu vollbringen, da verbreitet der Böse gerne seine lügnerischen Wunder. Wo der Heilige Geist einen wahren Propheten auf die Bildfläche bringt, stellt der Verführer seine falschen Propheten vor. In 1. Johannes 4 steht, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Es tummelt also ziemlich viel in der unsichtbaren Welt. Und nicht alles, was fromm aussieht oder fromm begeistert, ist Heiliger Geist. Da sind viele religiöse Geister unterwegs, wahrscheinlich mehr als Heiliger Geist, denke ich manchmal. Und auch anderes noch. Das wäre ein extra Thema. Wie gesagt, manche machen es sich sehr einfach und sagen, es gibt nur noch falsche Propheten und falsche Geister. Aber genau damit verachten sie Prophetien und damit entgeht ihnen auch ganz viel Gutes und Notwendiges. Es gibt nämlich nur Fälschungen vom Echten. Also es gibt keine gefälschten 7-Euro-Scheine. Warum nicht? Weil es keine echten gibt. Ja? Und die Ansicht, es gäbe heute noch Falschprophetien, ist erstens biblisch völlig daneben. Und zweitens wäre so eine Prüfung viel zu einfach, ist man viel zu schnell fertig. So einfach ist es leider nicht. Und drittens, es wäre völlig unlogisch und sinnlos. Also es kann nur Fälschungen vom Echten geben und Falschprophetien haben nur dort ihren Sinn, wo es auch Echte gibt. Und jetzt kommen wir zur Würde. Gott hat, wo es biblisch zugeht, der ganzen Gemeinde seinen Geist gegeben. Und damit hat sie die Fähigkeit und die Würde und auch die Verpflichtung, das, was als Wirken des Heiligen Geistes erscheint, auf Echtheit zu prüfen. Das bedeutet übrigens auch, wo ein Prophet blinden Gehorsam und Unterwerfung fordert oder Prüfung ablehnt, beweist er damit schon, dass er von einem falschen Geist getrieben ist. Oder es zeigt zumindest, dass sein Fleisch, ich sage mal seine alte Natur, immer noch die Oberhand hat, auch wenn der Geist gelegentlich durchkommt. Auch das gibt es gar nicht so selten. Propheten haben nicht zu regieren. Dieser Punkt ist wichtig. Wenn ihr Israel anschaut, also Altes Testament, es gab Könige und es gab Propheten. Und viele Könige hatten auch ihre Propheten. Also David hatte den Nathan zum Beispiel, andere auch. Aber die Propheten waren niemals Könige, niemals. Die Propheten haben nur ihre Botschaft ausgerichtet, was sie von Gott her zu sagen hatten, und damit endete ihre Verantwortung. Was sie damit machen, war Verantwortung des Königs und seiner Regierung. Punkt. Und genauso wenig haben Propheten heute in der Gemeinde zu regieren. Es geht nicht. Die sollen weitergeben, was sie von Gott empfangen haben oder was sie denken, dass sie es von Gott empfangen haben. Und der Rest ist Sache der Gemeinde und ihrer Leiter. Nicht mehr ihre Sache. Also Propheten haben Prüfungen zuzulassen. Ansonsten ist schon klar, dass sie daneben liegen. Und die Gemeinde hat zu prüfen. Wenn sie das nicht macht, beweist sie damit, dass sie Christus nicht kennt und den biblischen Glauben verwirft. Es gehört zur Gemeinde zu prüfen. Und Gottes Gnade, auch die größten Gaben, die Gott uns gibt, machen uns niemals zu Herrschern über andere, sondern helfen, einander zu dienen. Es geht immer um Dienst. Es sind Dienstgaben. Auch Prophetie ist eine Dienstgabe. Prophet und Gemeinde sollen einander dienen. Der Prophet sagt sein Zeug, die Gemeinde prüft und hilft dem Propheten, genauer zu hören. Und deshalb muss die Gemeinde auf Echtheit prüfen, ob das, was durch einen Menschen kommt oder gesagt wird, auch von Gott ist. Prüft alles, wirklich alles, jede einzelne Prophetie und behaltet das Gute. Es geht also um eine wertschätzende Haltung, die trotzdem oder gerade deswegen prüft, weil es es wert ist, geprüft zu werden. Das Gute ist es wert, herausgefiltert, behalten, genutzt zu werden. Preisfrage, wie können wir nun Prophetien prüfen? Und da stehen keine Prüfkriterien hier. Steht nicht, wie man es macht. Weil die Kriterien alle klar waren? Oder weil es gar keine äußeren Kriterien gibt, an denen man das prüfen und messen kann? Manchmal sind tatsächlich Äußerlichkeiten schon hilfreich. Es gibt eine Schrift, die nicht mehr ins Neue Testament gekommen ist, die 12 Apostellehre oder die Dachä, für die die Fremdwörter mögen. Das ist eine Schrift aus dem späten 1. Jahrhundert und da steht im 11. Kapitel, nicht jeder, der am Geist redet, ist ein Prophet, sondern nur, wenn seine Lebensweise sich am Herrn orientiert. Also guckt mal an, wie die Leute leben. An der Lebensweise sollt ihr erkennen, ob einer ein echter Prophet ist. Und jeder Prophet, der die Wahrheit lehrt, wenn er nicht tut, was er lehrt, ist ein Lügenprophet. Und dann kommt ein echt interessanter Punkt. Wenn ein Prophet Geld nimmt, ist er ein Lügenprophet. Müsst ihr mal die ganzen Fernsehevangelisten also so angucken, was da so im Fernsehen kommt. Wenn ein Prophet Geld nimmt, ist er ein Lügenprophet, sagt die Apostellehre. Wenn er im Geist sagt, gib mir Geld oder etwas anderes, auf den sollt ihr nicht hören. Wenn er jedoch für einen anderen zu geben beantwortet, dann soll ihn keiner richten. Also wenn ein Prophet woanders sagt, ihr sollt für einen Taubblindendienst spenden, dann könnte das von Gott sein. Aber wenn er selber Geld haben will, dann offensichtlich nicht. Ja? Sagt die Apostellehre. Grundsätzlich gilt natürlich, erstes und letztes Prüfkriterium ist die Bibel, die Heilige Schrift. Also entspricht das, was gesagt wird, diesem Buch. Also fügt es sich, ich sage mal, in den Rahmen der Bibel ein, entspricht es ihr. Aktualisiert es und konkretisiert die wirklich die Bibel? Oder fügt sie der Bibel etwas Neues und Fremdes hinzu? Dann wäre es abzulehnen. Also, eine äußere und innere Bibelkenntnis, ein inneres und äußeres Vertrautsein mit der Heiligen Schrift ist die erste Voraussetzung überhaupt, um Prophetien prüfen zu können. Es gibt so viele fromme Bücher heute, ich bin manchmal entsetzt, was es alles gibt, weil ich sage, das Erste und Wichtigste, was ihr lesen müsst, ist die Bibel. Alles andere ist Zugabe, aber ihr müsst doch alles andere prüfen an diesem Buch. Und es ist wirklich wichtig, die Bibel verinnerlicht zu haben, nicht nur, dass wir äußerlich einigermaßen wissen, was drinsteht, sondern wenn wir Bibel lesen, nehmen wir auch ihren Geist auf. Wir spüren, wie es Gottes Art ist, zu reden. Und dann kriegt man auch ein inneres Gespür, ob das, was ein anderer sagt, dem entspricht, ob das hier rauskommt oder nicht, oder ob es reinpasst. Also auch ein inneres Vertrautsein mit der Heiligen Schrift, nicht nur äußerlich, beides lässt sich nicht trennen. Learning by heart, sagen die Engländer, vom Herzen lernen, auch dass wir es wirklich im Herzen haben. Das ist mehr als nur, als wie ein Papagei es wiedergeben zu können. Und dann sollten wir und müssen wir einen methodologischen Grundsatz verstehen, der bedeutet, oder der erste Grundsatz, der Gegenstand der Erkenntnis bestimmt den Weg der Erkenntnis. Der Gegenstand der Erkenntnis bestimmt den Weg der Erkenntnis. Das heißt, was zu prüfen ist, bestimmt wie zu prüfen ist. Auf Deutsch, ich kann die Netzspannung und Steckdosen nicht mit Zollstock messen oder mit Bandmaß. Und ich kann die Temperatur nicht mit der Küchenwaage feststellen. Sondern wenn ich Spannung habe, dann muss ich ein entsprechendes Messinstrument haben, was tatsächlich Spannung prüfen kann. Und wenn ich Temperatur messen will, brauche ich ein Thermometer oder sowas. Und das heißt, Geistliches kann nur geistlich geprüft werden. Wenn Gottes Geist in mir ist, dann wird er denselben Geist auch in anderen wiedererkennen, wenn der dort wirkt. Dann erkennt Gottes Geist in mir, ob das, was andere sagen, von ihm stammt oder nicht. Und wenn das der Fall ist, dann gibt es in mir, in meinem tiefsten Inneren, so etwas wie eine Bestätigung. Oder wie so eine Art innere Resonanz. Und ich habe Frieden drüber. Und wenn das, was gesagt wird, aus dem anderen Geist kommt, dann werden in mir sowas wie Alarmglocken läuten oder Warnlampen angehen, dann werde ich unruhig oder merke ich, hier stimmt was nicht. Wenn Gottes Geist in mir wohnt, dann ist Gottes Geist und mein Geist tatsächlich so etwas wie ein Messinstrument oder Prüfinstrument, das anzeigt, ob das, was gesagt wird, von Gott ist oder nicht. Und dann, wenn ich das merke, sollte ich mich mit anderen Christen, die auch Gottes Geist haben, verständigen, ob sie dasselbe so wahrnehmen. Und wenn sich ergibt, dass die anderen das genauso empfinden, entweder echt oder unecht, unabhängig voneinander, man hat seinen Eindruck, fragt andere, wie hast denn du das erlebt, wie siehst denn du das? Wenn es dort eine Übereinstimmung gibt, dann ist es prüfend der Gemeinde, steht der Gemeinde, nicht einzeln nur, dann kann ich davon ausgehen, dass das Prüfungsergebnis stimmt. Auf Deutsch, wer Gottes Geist hat und mit ihm erfüllt ist und mit ihm lebt, kann geistliches prüfen und sortieren. Wer Gottes Geist nicht hat und nicht mit ihm lebt, kann das nicht. Paulus schreibt mal 1. Korinther 2, Geistliches beurteilen und deuten wir geistlich, fügen mit Geistlichem zusammen. Doch der seelisch bestimmte Mensch, also der nur von der Seele bestimmt ist, aber nicht vom Geist, nimmt die Dinge des Geistes nicht auf. Torheit sind sie ihm. Er kann sie gar nicht erkennen, weil sie geistlich untersucht und beurteilt werden müssen. Aber der Geistliche, vom Geist bestimmte Mensch untersucht und beurteilt alles, wird aber selber von niemandem richtig oder zutreffend beurteilt. Wir haben den Verstand, den Denksinn, die Denkweise und Gesinnung Christi. Und dann kann es sein, dass eine geistliche Prüfung geistlicher Aussagen zu völlig anderen Ergebnissen kommt als eine rein menschliche Prüfung. Kleines Beispiel. Jesus kündigte vor seiner Kreuzigung an, jetzt aber wird der Herrscher, der Fürst dieser Welt, gemeint ist der Teufel, hinausgeworfen werden. Sagt er vor seiner Kreuzigung. Offensichtlich geschah das genaue Gegenteil. Jesus wurde rausgeworfen und gekreuzigt, nicht der Teufel. Also war Jesus jetzt ein falscher Prophet oder was war das jetzt? Oder sagte er das geistlich Zutreffende? Eine geistliche Prüfung käme zu dem Ergebnis, in all dem Bösen, was sich in der Kreuzigung manifestiert, dürfen wir, müssen wir etwas Gutes, absolut Gutes mit aller Kraft festhalten, nämlich der Teufel hat verloren. Aber am Kreuz war das nicht zu sehen. Da war zu sehen, der Teufel hat gewonnen. Jesus wurde entfernt. Ja? Also vor Augen genau das Gegenteil, was geistlich passiert ist. Und Prophetie ist genau dazu da, dass ich von Gott her die Sicht kriege, wie sieht Gott das? Was ist von Gott her Fakt? Mal ein kleines Beispiel nur, ne? Schon aus der Bibel. Und da merken wir vielleicht, wie wichtig Prophetie ist. Sonst werden alle nur verzweifelt mit dem Kreuz. Es geht alles, Gott hat verloren. Prophetie sagt Jesus vorher schon, nee, der Teufel hat verloren. Er ist rausgeworfen damit. Er ist besiegt am Kreuz. Völlig andere Perspektive, prophetisch. Also, in Gottes Augen sehen Dinge oft ganz anders aus als mit unseren Augen. Genau deswegen brauchen wir Prophetie. Es gibt für die Prüfung noch ein extra Charisma, die Unterscheidung der Geister. Eine äußerst kostbare Gabe. Leider heute seltener als je zuvor, denke ich. Wäre ein extra Thema. Ich habe ein ganzes Seminar zugehalten, kann man auf der Internetseite nachlesen, nachhören. Wer diese Gabe hat, der spürt sofort in seinem Innern, ob etwas, was kommt von Gott ist, ob es rein menschlich ist oder ob es dunkle Quellen hat. Der weiß es sofort, ohne dass er erklären kann, wie. Noch etwas, wenn ein Prophet etwas weitergibt, da ist er nur das menschliche Gefäß, dann wird diese Prophetie immer etwas, ich sag mal, von dem Geschmäckle und der Form dieses Gefäßes an sich nehmen. Also jemand, der gerne viel redet, da wird auch die Prophetie ziemlich lang und ausführlich sein. Einer, der wenig redet und mit drei Sätzen das sagt, was andere in 30 Sätzen sagen, wird auch die Prophetie auf den Punkt bringen. Und da wird er seinen eigenen Wortschatz verwenden. Ja? Das ist in Ordnung. Problematischer wird es, wenn der Prophet nur sein eigenes Verständnis und seine eigene Schlussfolgerung mit einbaut. Das passiert ganz schnell. Man hat was empfangen und dann mischt man sein, wie man es selber versteht, bei. Dann hast du eine Mischung. Deswegen muss man ja prüfen. Und noch schwieriger sind Prophetien, die aus Verletzungen herauskommen. Also jemand hat in der Prophet, haben es schwer, die werden oft zurückgewiesen und dann werden die in der Gemeinde eben doch missachtet und dann sind die verletzt und dann haben die ziemlichen Zorn auf die Gemeinde und lassen in diesem Geist eine Prophetie gegen die Gemeinde los. Kannst du knicken. Ja, also die Verletzungen müssten erst geheilt sein. Also das mischt sich dann. Ja, da müssen wir schauen. Also es ist immer gut, zwischen Verpackung und Inhalt zu unterscheiden. Und da auch barmherzig sein. Die Verpackung, da muss man manches in Kauf nehmen, manche lieben Glitzerverpackung, manche ganz schlicht, bloß freie Presse eingepackt, Papier. Ist egal. Es gilt in jedem noch so armseligen oder auch problematischen Gefäß, diesen Schatz zu entdecken, den Gott dort trotzdem hineingelegt hat und diesen Schatz zu würdigen. Und da nimmt sich Gott manchmal ganz komische Leute, in denen er seinen Schatz reinlegt. Das gibt es. Und bitte verwerft es nicht, weil die Leute komisch sind, sondern versucht, diesen Schatz zu sehen. Prüfen. Also gar nicht selten ist es so, dass da ein göttlicher Kern ist und dass dann noch Beigaben, menschliche und Schlussfolgerungen dabei sind. Und in der Prüfung geht es darum, diesen Kern rauszukriegen, auf den Leuchter zu stellen, das andere erstmal beiseite zu legen. Ich möchte nicht ganz verschweigen, dass es in mancher attraktiven Verpackung nur dünne Luft ist und irgendwelche Ramsch, das gibt es auch. Insgesamt geht es aber darum, das Gute weiter zu bewegen vor Gott, darüber zu beten und dann auch Schritte zu gehen, um das zu leben, was da gesagt wurde. Hilfreich ist es, das mal aufzuschreiben, festzuhalten, Gute haltet fest, ja, dass man es hat und dann später nochmal drauf schaut, was ist daraus geworden, wie hat sich das entwickelt. Auch für weitere Prüfungen kann man dann so lernen. Festhalten, wie gesagt, ein sehr starkes Wort, unverrückbares Festhalten. Dass uns so eine Prophetie nicht nur mal an dem Tag begeistert, wo wir es gehört haben und dann vergessen wir es wieder, sondern tatsächlich weiter bewegen und damit umgehen. Und trotzdem kann das Ergebnis ein zweifacher sein, wird oft sein, das Gute festhalten und vom Unguten, Bösen sich fernhalten. Das ist unser Vers 22, den wir wieder weggelassen hatten in der Jahreslosung. Meidet des Bösen Widergestalt. Von jeder Gestalt des Bösen haltet euch fern, von allem, was böse aussieht, jeder bösen Vorstellung, jeder bösen Idee, jeder bösen Art, jedem bösen Wesen, jeder bösen Lebensweise, jeder üblen Methode, jeder bösen Beschaffenheit, von jeder schlechten Show, haltet euch fern. Entfernt euch, sondert das ab, trennt euch, wehrt das ab, seht zu, dass ihr das wegkriegt, enthaltet euch davon, lasst davon ab, geht auf maximale Distanz. Das wäre mal ausführlich so übersetzt. Wie gesagt, nur durch Komma vom Vorhergehenden getrennt. Gegensatz zum Guten. Das Gute ist festzuhalten. Von jeder Art und Form des Bösen ist Abstand zu halten. Im Griechischen ganz ulkig, das Gute festhaben, das Böse weghaben. Zweimal haben und andere Vorsilben. Festhaben, weghaben. Das ist nochmal der Gegensatz. Und interessant ist noch der Gegensatz, das Gute haltet fest und von jeder Art, jeder Gattung des Bösen haltet euch fern. Also es gibt, das Gute ist einfach, das Göttliche ist immer einfach übrigens. Wenn es kompliziert wird, sind immer schon Menschen am Werk. Das Böse hat dagegen viele Arten und Gattungen, viele Erscheinungsformen. Es gibt auch fromme Formen des Bösen oder gut getarnte Formen des Bösen, fromm getarnte Formen des Bösen. Hängt damit zusammen, dass es auch viele fromme religiöse Dämonen gibt, gar nicht so selten. Deshalb sich von jeder Manifestation des Bösen fernhalten. Falschen Propheten, falschen Geistesgaben, falschen Lehren, erst recht allem Okkulten, aller Falschreligion, jeder Fälschung. Und das hat möglicherweise noch einen Aspekt. Fernhalten heißt, sich nicht zu stark damit zu beschäftigen. Also ich muss es sehen, aber nicht drauf fixieren. Bei der Fahrschule habe ich gelernt, ich muss den Gegenverkehr sehen, aber ich darf ja nicht draufstarren, sonst fahre ich genau in den Gegenverkehr rein. Ich muss den Kurs halten, wo es lang geht. Und ich sehe den LKW, aber ich bleibe auf meiner Spur und gucke auf den rechten Seitenstreifen, dass ich dort da dran bleibe. Und ich gucke nicht auf den LKW. Wenn ich das mache, habe ich manchmal schon verloren. Darf ich nicht. Mit dem Bösen genauso. Schaut das mal, dass wir ganz schnell wieder Böses bewegen, vielleicht auch in uns, wo wir unsere problematischen Seiten haben und so. Und dann gucken wir, ob wir das Böse doch noch irgendwie retten können und wir bearbeiten, was weiß ich was. Und dann sind wir defizitorientiert. Ja. Paulus mahnt, das Gute und Edle festzuhalten, zu kultivieren. Es gibt immer noch viel Gutes. Gott legt Gutes in andere hinein. Sogar in unser Leben legt Gott Gutes. Wir haben Gutes, können Gutes tun. Gott will durch uns Gutes sagen und tun und damit uns immer wieder beschäftigen. Also ressourcenorientiert. Das ist gut und gesund und kann sogar gesund machen. Also das Böse sollte tatsächlich möglichst wenig Raum, eigentlich keinen Raum haben. Es gibt in der Psychologie auch zwei Richtungen, die defizitorientierte und ressourcenorientierte Psychologie. Die defizitorientierte braucht es manchmal, also Traumatherapie und was, dass ich gucke, wo kommt das her und wo sind die Probleme. Aber oft ist eine ressourcenorientierte Psychologie oder positive Psychologie auch hilfreicher. Ich gucke auf die Ressourcen, die jemand hat, auf das, was einer gut kann und stärke das und baue das aus und dann gerät das andere automatisch in den Hintergrund. Ja? Und so auch geistlich. Meidet das Böse in jeder Gestalt, haltet euch von jeder Form des Bösen fern. Das Gute festhaben, das Böse weghaben. Jede Art von Bösem schließt alles ein, was dem Willen Gottes, dem Guten entgegensteht. Von jeder bösen Lehre, jedem bösen Verhalten, von jeder Manifestation des Bösen haben wir uns fernzuhalten. Das ist eine aktive Entscheidung. Das kann ein entschiedenes Nein-Sagen bedeuten, ein entschiedenes Nicht-Mitmachen, ein entschiedenes Nicht-Besuchen von Veranstaltungen, ein entschiedenes Sich-Nicht-Mitbeteiligen in Aktivitäten oder Nicht-Ansehen von Filmen, Videos und so weiter. Und da merken wir, dass diese letzte Anweisung weit über den Kontext hinausgeht, ist wieder allgemein anwendbar. Und doch hat sie viel damit zu tun, mit dem Kontext. Jede Manifestation des Bösen, der wir uns aussetzen, befleckt und beeinträchtigt uns in unserer geistlichen Klarheit. Also beeinträchtigt uns auch im Hören auf Gott, im Empfangen von Prophetien und in der Fähigkeit, Prophetien zu prüfen. Und so führt jede Manifestation des Bösen, der wir nicht ausweichen, auch wieder zu einer Beeinträchtigung oder Auslöschung des Heiligen Geistes, und damit schließt sich der Kreis wieder. Deshalb gehören diese 5 Anweisungen tatsächlich ganz eng zusammen. Den Geist löscht nicht aus, dämpft nicht, unterdrückt nicht, macht nicht unwirksam. Prophetien verachtet nicht, schätzt nicht gering, prüft aber alles, um Bewährtes, Echtes und Anerkennenswertes herauszufinden, und haltet fest, was gut und edel, gesund und schön ist, hervorragend und nützlich. Nehmt es in Besitz, so dass es euch erhalten bleibt, euer Leben ausfüllt. Von jeder Art, Manifestation, Gestalt und jedem Anschein des Bösen haltet euch fern, entfernt euch, haltet maximalen Abstand und meidet es. Soweit, ich würde gern kurz noch beten. Herr, das war jetzt viel und vielleicht auch schwer. Wir bitten, dass das, was für uns persönlich jetzt wichtig war, dass das hängen bleibt und Frucht bringt, dass wir das andere auch getrost beiseite legen können. Und wir bitten dich, dass wir im Glauben wachsen und reifen, damit du Gutes sagen kannst und tun kannst, auch in uns und durch uns. Amen. Bitte um Entschuldigung, war die anstrengendste Bibelarbeit. Die anderen werden wieder entspannter und mit mehr Gespräch.